Liebesstimme. Über die schönen und schweren Seiten der Liebe. Ein Podcast der Heilbronner Stimme mit Theresa Heil.
Dieser Podcast wird uns ermöglicht durch Juwelier Sandkühler. Viele Menschen sind auf der Suche nach der großen Liebe, aber manchmal, da wird man von der großen Liebe auch einfach ganz unerwartet gefunden und die wirbelt dann plötzlich alle Pläne durcheinander, die man für sein Leben hatte. Genau das ist Doris passiert. Die 85-Jährige erzählt uns in dieser Folge von ihrer wahren Liebesgeschichte. Mit ihr spreche ich darüber, wie eine Liebe lange glücklich bleibt, warum sie einmal fast aufgegeben hätte und wie sie mit dem tragischen Verlust ihrer großen Liebe heute umgeht. Außerdem machen wir am Ende dieser Folge eine Ankündigung. Vor einiger Zeit haben Laura, Marie und ich in der Redaktion Post bekommen. Uns hat nämlich ein handgeschriebener Brief erreicht von einer 85-jährigen Stimmeleserin, in dem sie uns von ihrer Liebesgeschichte erzählt. Die Geschichte, die sie darin schildert, die ist wirklich filmreif und die wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Wir reisen dafür jetzt ein paar Jahrzehnte zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 1964, nach Pforzheim. Der Vater der damals 25-jährigen Doris ist Hausmeister einer französischen Kaserne und abends sitzt er noch im Kino an der Kasse. Doris hilft dort manchmal aus und reißt die Eintrittskarten ab. Mit ihrem leuchtend roten Haar und ihren Sommersprossen fällt sie einem französischen Soldaten ins Auge. Er ist 5 Jahre jünger als sie und weiß direkt, das ist die eine. Sie weiß es aber erstmal gar nicht, weil er ist ihr nämlich überhaupt nicht aufgefallen. Bis zu einem Sommertag im Freibad. Da ist sie mit ihrer kleinen Schwester und bemerkt eine Gruppe junger Männer, die sie und ihre Schwester mit Spiegeln ärgern, also quasi mit der Sonne blenden. Was dann passiert, erzählt sie euch am besten selbst.
Samstag sind wir da ins Freibad und haben unsere Decke ausgebreitet und waren gesessen. Und dann habe ich gemerkt, dass da eine Clique mit 4 Leuten sitzt, also junge Männer und Spiegeln. Und das habe ich erstünd mitgemacht und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, wir müssen umziehen. Wir gehen irgendwo anders nach. Dann sind wir ein Stück weiter, haben wieder ausgebreitet. Und was haben die gemacht? Sind ja uns nachgegangen und haben wieder weitergemacht. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, wir gehen heim. Dann sind wir heim. Es war dann 2:30 und da hat meine Mutter gesagt, was schon wieder da? Dann habe ich gesagt, ja, wegen so Idioten. Habe ich gesagt, sind wir da. Und das haben wir immer gemacht, dass wir spazieren geguckt haben, halt, wenn die Soldaten da auf dem Platz waren zum Essen. Und dann kommen da 4 Leute drauf. Und ich sage zu meiner Mutter, ich glaube, da ist der Idiot dabei. Weil er war in Badhaus, habe ich nicht gesehen, das ist ein Französisch mit Uniform. Und er ist dann rein und nach einer Weile kommt er runter, da unter das Fenster und fragt meine Mutter, ob er mich heiraten darf.
Und ihr hattet noch nie miteinander gesprochen?
Nein.
Mensch.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, ob er verrückt ist. Dann hat er gesagt, nee, er hat Bilder heimgeschickt und er will mich heiraten. Und so habe ich alles gesehen. Ja, ich war nicht schlecht.
Ja, sehr schick.
Und ich bin dann von unserer Wohnung da über den Platz gelaufen und da hat er mich fotografiert und hat es heim geschickt. Und stimmt. Dann hat die Oma gesagt, das ist die Richtige.
Das hat sie an einem Foto gesehen?
Ja. Und dann, wie ich gekommen bin, da hat er aber noch nicht zurückgesagt, weil ja Schwarz-Weiß-Foto war. Hat dann gesagt, dass ich rote Haare habe. Und ich bin dort nachgekommen und ich sehe mich und sage, weil Franzosen ja immer dunkle haben, endlich rote Haare und Sommersprossen.
Und dir haben die roten Haare nicht gefallen?
Mir?
Ja.
Was ich geheult habe. Ich habe viel Glitter.
Ja, aber dann ist doch schön, dass du dann jemanden getroffen hast, der genau das toll fand an dir.
Ja, scheinbar. hat er mir wegen dem genommen. Ja. Das heißt ja alles, ich erkenne nicht mit verbundenen Augen, das erkennt ja alles, oder? Mhm. Dass er einfach, ja, der war verknallt und ja. Ich habe immer gesagt, in Frankreich gibt es so hübsche Mädchen. Und warum nimmst du mich? Liebe auf der ersten Blick. Ja. Und so hat er dann sich getraut, halt, dass er...
Hat die Oma ihren Segen gegeben quasi?
Ja, 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 scheinbar war das die oder war die Hauptperson normal auch, ja.
Das Erste, was er quasi gesagt hat, war zu deiner Mutter, ob er dich heiraten darf. Ja. Fandest du ihn denn da auch schon ganz gut?
Hübsch, oder? Ja. Hübsch, ja.
Ob die Aktion jetzt romantisch oder grenzüberschreitend ist, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Auf jeden Fall zahlt sich der Mut des französischen Soldaten aus, denn Doris ist auch ziemlich angetan von ihm. Es gibt nur einen Haken, denn die junge Frau hat sich eigentlich bereits für einen ganz anderen Lebensweg entschieden.
Und ich wollte nie heiraten. Nie. Ich habe mir angemeldet, Kat, ins Kloster.
Du wolltest Nonne werden, oder?
Ja. Ja. In geschlossene Kloster. Und habe es schon ausgemacht, schriftlich. Und wo ich ihm das gesagt habe, da hat er gebannt, da ist er mal ausgeflippt. Das bleibt jetzt so, die Verbindung.
Als Doris Vater von der Verbindung erfährt, ist er überhaupt nicht begeistert. Als Erkennungszeichen singt ihr französischer Verehrer dann immer ein bestimmtes Lied unter dem Fenster. Das trägt den Titel »Ich erkenne dich mit verbundenen Augen«. Dann weiß sie immer direkt, jetzt kriegt sie Besuch von ihm. Und einmal muss er wegen so einer Aktion dann auch ins Gefängnis.
Ja, war er ja normal in der Kaserne, ist er über den Zaun, da sind wir in der Stadt spazieren, weil der hat keinen Ausgang gehabt. Und wegen mir hat er einmal, wo er vor der Tür gestanden ist, da vor der Tür, da habe ich gewartet auf ihn, hat er Baukett, Gefängnis.
Warum?
Also, weil er sich mit mir getroffen hat in der Haustür und er hat Dienst gehabt. Und dann hat er so ein Overall anziehen müssen, ohne Schuhbändel an der Schuh, dass nichts passiert. Und hat nachts auf der Pritsche liegen müssen mit Brot und Wasser. Und wo ich, wenn ich morgens ins Geschäft bin, habe ich das Lied gesungen. Und dann ist er in den Gitter hinten dran gestanden und hat, weißt du, ich sage Romanze von A bis Z.
Ja.
Weil ich habe ja unter der Woche keinen Ausgang gehabt von meinen Eltern. Also meine Mutter schon, aber mein Vater ja nicht. Und dann hat er gesagt, ich komme an die Haustür nach. Und der hat dann gesungen und dann bin ich raus und er ist außenrum und dann ist er verwischt worden. Ja, und dann ist er am Oktober hat er ja sein Militär beendet gehabt. Und dann ist der LKW fortgefahren mit den Soldaten und das war's. Dann habe ich 2 Wochen keine Post gekriegt und habe gedacht, der ist wie alle anderen auch. Und dann kam ein Eilschreibebrief mit Fahrkarte drin. Ich soll an dem Datum kommen nach Frankreich, Nachtzug nehmen. Und ich bin hingefahren, haben es meinem Vater verschwiegen, weil er die Franzosen gehasst hat, obwohl er dort gearbeitet hat. Und ich bin dann am 15. November nach Frankreich gefahren, Nachtzug eine Woche und bin sonntags angekommen um 9 Uhr. Oh, kein Jean-Marie da. Denke ich, was mache ich, wenn er nicht da ist? Ich habe gleich Geld eingesteckt, dass ich wieder heimfahren kann. Und dann kommt der hintere Säule her und lacht. So richtig frech. Und hat mich beobachtet, was ich mache. Dann sind wir heimgefahren. Das war ungefähr 50 Kilometer. Und dann hat er aber gleich gesagt, morgen muss ich was erledigen. Kannst du ja mitgehen. habe ich gesagt, was soll ich da allein? Ich fahre mit dir nicht. Und dann hat er gesagt, aber unten muss ich noch Bilder machen lassen, brauche ich. Kannst du auch da sitzen, dann habe ich ein paar Bilder von dir. Habe ich gemacht und dann sind wir eine breite Treppe hoch und da steht schon ein Mann oben und sagt, ach, ist das Ihre Frau, die Sie heiraten will? Und dann hat er gesagt, ja, und zwar der Standesbeamte und zum Aufgebot, wo ich nicht gewusst habe. Und dann hat er das Aufgebot, hat er schon vorher gemacht, nur noch meine Zustimmung hat ja kommen müssen.
Ein Aufgebot bedeutet übrigens nicht, dass die beiden an Ort und Stelle sofort geheiratet haben, sondern der Begriff bezeichnet die öffentliche Bekanntgabe der geplanten Eheschließung. Doris kehrt danach erstmal nach Deutschland zurück und im Dezember bekommt sie dann unerwartet Post.
Da ist im Dezember, am 17. Dezember, muss ich einen Anruf kommen vom Zollamt an die Firma. Ich muss hinkommen. Ich sage, Zollamt, warum? Ja, da ist was abgegeben worden oder geschickt worden und es muss aufgemacht werden, weil wir wissen ja nicht, was drin ist. Es war ein Holzschächtel, so groß, mit Holzball und ein kleines Schächtel drin. Das habe ich aufgemacht und da war ein Brief drin und ein Ring. Ich soll den Brief oder den Ring anstecken am Heiligen Abend, am 7. Abend. Das ist der Verlobungsring. Und dann habe ich 6 Wochen Brautunterricht gehabt und wir haben ökumenisch geheiratet am 13. Februar 1965.
Wie lange kanntet ihr euch das schon?
7 Monate, aber gesehen habe ich nur 3 Monate.
Aber du warst dir ganz sicher, das ist das Richtige?
Ja, ja, ich wollte ja daheim bleiben und nicht heiraten oder ins Kloster nicht heiraten. Und der war's. Und so ist das ganze Leben verlaufen, so schön. Es war einfach ein lieber Mensch, so. Und er hat ja jeden Tag eine Überraschung für mich gehabt. Jeden Tag. Ob das. Und dann ist er gefahren an der Autobahn, hat meine Lieblingsblumen sind Margarita und Glatschbohnen. Und er hat Margarita gesehen, war aber keine, war Camilla. Und dann hat er kalte, hat noch einen Strafzettel gezahlt. Und dann ist er gekommen, hat es hingehoben und hat mir da so Streusel gebracht.
Ein Hollywood-Film würde jetzt vermutlich genau hier enden, aber im wahren Leben geht es natürlich nach der Hochzeit weiter. Und auch Doris und ihr Mann hatten Herausforderungen, die sie gemeinsam überwinden mussten.
Wir waren 1,5 Jahre drüber und ich konnte aber gesundheitlich dann bleiben. Das raue Klima. Ich bin ja vom Schwarzwald, von Pforzheim. Und dann war ich 7 Mal im Krankenhaus unterwegs. Und dann hat der Arzt zu meinem Mann gesagt, ihre Frau muss nach Deutschland innerhalb 2 Wochen. Was machen Sie? Dann hat er gesagt, wo meine Frau nachgehört, gehe auch ich hin. Kein Wort Deutsch kennt, ist er rüber mit mir. Und wir sind umgezogen.
Habt ihr immer Französisch miteinander gesprochen?
Ja, mit Wörterbuch.
Ach, ihr konntet nicht mal die Sprache des jeweils anderen. Echt? Ach, du konntest kein Französisch und er konnte kein Deutsch?
Nein. Ich konnte ein paar Wörter Französisch durch die Soldaten, die da gehört hast und so. Aber direkt so sich unterhalten konnte ich nicht. Ich habe gleich ein Wörterbuch immer unterm Arm oder in der Tasche gehabt. Und dann, ja, dann haben wir geheiratet und sind auch rüber und dann habe ich halt rumdoktert wegen meinem Kind. Das ist, ja. Und bin 9 Monate im Krankenhaus gelegen.
Weswegen genau?
Ich hätte das Kind nicht austragen können. Ja, also sie hat den Körper.
Was bedeutet das?
Also sie wäre mit dem 2. Monat wäre die abgegangen.
Ah, okay.
Ja. Und da habe ich Infusionen da und da gehabt und der Beine. 9 Monate. jeden Tag wechselt. Ja, aber und dann, wo sie geboren ist, habe ich zur Hebamme gesagt, hoffentlich dankt sie mir das einmal. Na, hat die Hebamme gesagt, erwarten Sie keinen Dank, sind Sie dankbar.
Doris und der Mann sind dann Eltern einer Tochter geworden. Eigentlich wollte sie aber 6 Kinder haben, hat sie mir anvertraut. Und es gibt viele Frauen, die Probleme haben, schwanger zu werden und Paare, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert sind. Wir haben in einer Folge der Liebestimme dieses Thema schon genauer betrachtet. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die gerne nochmal anhören. Die größte Herausforderung, vor die Liebe von Doris und ihrem Mann gestellt wurde, war aber seine Krebserkrankung, die er schlussendlich auch nicht überlebt hat. Zu dem Zeitpunkt sind die beiden seit 40 Jahren verheiratet.
Er fällt mir erst 20 Jahre tot, aber der fällt mir bis heute. Ich war noch samstags drin bei ihm. Und dann, ich habe ihn gefüttert und habe meinen Anorak angezogen. Und dann sagt er zu mir, was machst du jetzt? Ich sage, ich der letzte Bus samstags, ich muss heim. Dann hat er gesagt, dann sehen wir uns nicht mehr. Hat mir aber niemand gesagt, dass er sterben muss oder was. Und dann habe ich gesagt, schau mal, ich bin nicht so. Ich komme morgen früh um 8 Uhr, bin ich wieder da. Oder so. 4 Stunden später habe ich einen Anruf gekriegt. Ja, und das habe ich eigentlich bis heute noch nicht verkraftet.
So. Dass du nicht da warst?
Erstens das, ich konnte mich nicht verabschieden. Ich werde nie, der ist 20 Jahre tot, ich werde nie ins Bett gehen, ohne dass ich nicht sein Bild und sage Gute Nacht und morgen ist das Erste, wenn ich reingehe. Ja, also, und ich fühle auch, ich darf es gar nicht sagen, aber ich denke manchmal, er ist oft da. Man sagt ja, man sieht sich wieder. Und ich denke, er weiß, er guckt von oben runter. Das auf jeden Fall.
Das ist ein sehr schöner Gedanke.
Doch, doch. Sonst, glaube ich, wäre ich schon verzweifelt.
Doris ist jetzt 85 und ich habe sie mal gefragt, woran man die große Liebe denn eigentlich erkennt und wie man sie erhält, wenn man sie gefunden hat.
Ich habe gewusst, das ist er. Wenn er nicht gefragt hätte, hätte ich ja gewusst, das ist er. Von mir aus. Ja. Und ja, ich wollte nicht 10 Stück, weil ich hintereinander. Ich wusste, weil ich ja gar nicht heiraten wollte.
Wenn dann ihn.
Ja. Und habe alles auf mich genommen, weißt du.
Wie habt ihr dann auch so schwere Phasen, also gerade mit deiner Schwangerschaft? Wie habt ihr das?
Ja, gerade da muss ich ja zusammenhalten. Und es heißt ja, in gute und in schlechte Zeiten. Wo er Chemo gekriegt hat, es ging ihm nicht gut. Und er hat sich auch im Charakter verändert gehabt. Ich war einmal kurz davor, dass er den Bettel geschmissen hat. Ja, aber er hat Chemo weggeht und es war wieder der Jean-Marie, wo ich gehabt habe. Dann habe ich gedacht, und ich hätte es bereut, wenn ich es gemacht hätte, weißt du? Oder kein gutes Gefühl. Ich habe den Mann geliebt, vom Herzen und ja, das war mein. Ja. Du musst einfach. Und so muss auch der Partner auf ein Ei gehen. Und wenn es einmal nicht gut geht, dann muss man gerade auch zusammenhalten. Und das funktioniert auch, wenn der Wille da ist. Manchmal hat er was gesagt und ich habe es gerade sagen wollen oder umgekehrt. Wir waren so ein bisschen seelenverwandt, so.
Es wird uns ja vorgeworfen, dass wir so Generation beziehungsunfähig sind. Glaubst du, wir haben sowas verlernt?
Wenn du einen Partner und du hast ihn gern, wächst es, wenn dein Herz mitmacht. und nicht von anderen dich beeinflussen lassen. Wenn du denkst, so eine Geschichte von, weißt du, was schon war, das ist nicht altmodisch. Gar nicht. Nein. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Oh, ja.
Sehr schön. Ja. Willst du abschließend noch einen Ratschlag geben an alle, die noch nicht die Liebe gefunden haben?
Ein Ratschlag, wie gesagt, aufeinander zugehen und kämpfen. Kämpfen um einen. Und auch, wenn es mal ein Wort gibt, wo man nicht mag, drüber stehen. Das muss man verzeihen. Verzeihen ist A und O.
Herzensangelegenheit.
Die Geschichte von Doris klingt wirklich nach so einem Liebesfilm. Marie, glaubst du denn an sowas wie Seelenverwandtschaft oder die eine große Liebe, die es nur einmal im Leben gibt?
Ja, also ich glaube schon an sowas wie Seelenverwandtschaft. Ich glaube auch an die große Liebe, beziehungsweise ich finde, dass das ein Glauben ist, der ja sehr schön ist und den man nicht so verlieren sollte. Ich glaube aber vielleicht nicht daran, aber vielleicht auch nur, weil ich sie noch nicht gefunden habe, dass es nur diese eine große Liebe gibt. Beziehungsweise, ich meine das so, ich meine jetzt nicht, dass man mehrere große Lieben haben muss oder kann, sondern ich finde eher andersrum, dass wenn man sagt, es gibt nur diese eine große Liebe, dann kann das auch sehr traurig machen, weil wenn man eine Liebe verliert und man vielleicht gedacht hat, dass das eine große Liebe war oder die große Liebe noch schlimmer, dann suggeriert es ja, dass man was verloren hat, was man nie wieder findet. Und je nachdem, in welchem Alter das passiert, oder eigentlich ist es wahrscheinlich egal, in welchem Alter, wäre das ja furchtbar, weil das bedeutet ja, dass man so nie wieder was so Gutes finden kann. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon möglich. Aber ich glaube an eine große Liebe und ich glaube auch nicht daran, dass man sich jetzt so, oder ich bin auch nicht so, dass man sich jetzt so 20 Mal verlieben kann. Ich glaube, Liebe findet man nicht so oft und echte Liebe und auch sowas wie Seelenverwandtschaft ist sehr besonders selten und auch wertvoll.
Setzt dich das zum Beispiel jetzt auch unter Druck, wenn du sagst, es ist so selten, dass du das gerne finden möchtest und dass du irgendwie Angst hast, das vielleicht nie zu finden?
Also unter Druck setzen würde ich nicht sagen. Ich bin nämlich schon, also ich bin ganz zufrieden mit meinem Leben und habe nicht das Gefühl, dass mir was sonderlich extrem fehlt. Oder anders gesagt, es ist nicht so, dass ich das total suche oder auch das Gefühl habe, ich müsste das suchen. Natürlich habe ich manchmal den Gedanken, aber ehrlich gesagt ziemlich ohne Stress, was ist, wenn ich nie oder nie wieder jemanden so finde? Das wäre ja voll traurig, das wäre irgendwie voll schade. Aber das setzt mich jetzt nicht sonderlich unter Druck, weil ich ehrlich gesagt, also von diesen Suchen halte ich auch nicht so viel. Ich glaube auch, dass es nichts bringt. Und mein nächster Gedankengang ist dann halt einfach, ja mein Gott, selbst wenn nicht, dann ist es so, dann ist auch nicht so schlimm. Also muss man halt einfach nehmen, wie es kommt. Und ja, ich glaube, was anderes kann man da auch nicht machen.
Ich will eins aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Du musst auch nicht darauf antworten, wenn du nicht willst. Aber du hast gesagt, wenn ich nie wieder so jemanden finde, würdest du sagen, dein Ex-Freund war eine große Liebe von dir oder sowas wie dein Seelenverwandter in diesem Moment?
Auf jeden Fall. Also ich hatte ja nur eine Beziehung und die auch relativ lang war. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass wir seelenverwandt sind. Ich muss auch sagen, dass das was ist, was nie so richtig, also wir sind nicht im Schlechten auseinandergegangen, wir haben auch gar kein schlechtes Verhältnis und dass das auch bis heute so ist. Ich habe das Gefühl, das wird nie weggehen, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihn in- und auswendig kenne und er auch mich in- und auswendig kennt. Also das weiß er einfach und da diese Verbundenheit ist irgendwie auch immer noch, würde ich sagen, da. Und ich dachte auch, vor allem am Anfang natürlich, dass das, ja nee, eine große Liebe würde ich auch heute sagen, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, die große Liebe, weil ja, man hat sich ja dann auch aus einem Grund getrennt. Wie ist es bei dir?
Also bei mir hat der Gedanke, dass mein Ex-Freund auf keinen Fall eine große Liebe von mir ist, sehr geholfen, drüber wegzukommen. Also bei uns war es ja ein bisschen anders. Wir sind schon im Schlechten auseinandergegangen und wir hatten eben sehr viele Ups und Downs in der Beziehung. Und ich habe aber ganz lang mich an den Gedanken geklammert, dass er meine große Liebe ist, weil ich auch dadurch, dass ich es auch in meinem Umfeld sehr viel vorgelebt bekommen habe, auch lange dachte und wollte, dass meine erste Liebe meine große und einzige Liebe bleibt. Und daran habe ich mich sehr lang festgeklammert und deswegen habe ich auch an der Beziehung so lange festgehalten. Aber nach der Trennung hat mir das so geholfen zu wissen, das war es nicht. Das kann es nicht gewesen sein. Und deswegen ist es so, dass es mir auch heute, das Thema ist abgehakt für mich.
Dass man das so entzaubert auch einfach.
Voll, genau. Ja. Das war eine Lehre, würde ich sagen. Also es war eine Lektion, die ich gelernt habe, aber es war bestimmt nicht die große Liebe.
Ja, also ich kann voll verstehen, also auch weil ich auch weiß, ich ja die Geschichte so kenne, kann ich das gut verstehen. Ich glaube auch, das ist ein guter Ansatz, um darüber quasi so wegzukommen. Ich möchte auch bei mir noch anfügen, du hast ja gefragt, ob ich in dem Moment gedacht habe, dass es eine große Liebe war. Und also alles, was ich gesagt habe, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber so retrospektiv oder also im Rückblick würde ich auch sagen, diese Liebe, also auf der einen Seite finde ich, ist es, bin ich ganz, ganz arg dankbar, dass quasi ich direkt meine erste Liebe so tief war und so ernst, weil ich auch glaube, dass man dadurch ganz viel lernen kann, auch ja, wie man Liebe einfach empfindet oder vielleicht ist es auch einfach was bei mir oder meiner Persönlichkeit so entspricht, ich weiß es nicht. Aber es hatte trotzdem ganz viele Eigenschaften so von so einer ersten Liebe und ganz viele Dinge möchte ich jetzt auch so gar nicht mehr, würde ich anders haben wollen. Sachen in einer Person, die ich in einem anderen oder zukünftigen Partner auch auf jeden Fall, ich sag mal, vermeiden würde. Ja, also das sind schon so zwei Gedanken, die ich, für mich ist es nämlich auch abgehakt und das koexistiert dann quasi total. Aber ist ja auch gut.
Wenn du solche Geschichten hörst wie von Doris, was sich einfach anhört wie ein Drehbuch für einen Film, würdest du sagen, eine Liebe, die langweiliger startet, in Anführungszeichen, die ein bisschen leiser läuft, ist weniger groß als so eine dramatische, filmreife Liebe?
Überhaupt nicht. Eigentlich im Gegenteil. Ich finde Liebe, die ruhig und in Anführungszeichen unspektakulär läuft oder auch anfängt, kann genauso groß, wenn nicht größer sein, weil genau das ist ja das, was Liebe eigentlich sein sollte, ruhig und ja, dass sie einem so Frieden geben kann. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht, also ich finde, man muss immer, jede Geschichte ist irgendwie anders, jeder Lebensweg ist anders. Es kann auch sein, dass am Anfang Hindernisse schon im Weg stehen, dass irgendwie was ist, was nicht optimal ist. Auch das muss kein absolutes Nein für was heißen, finde ich. Natürlich gibt es da auch Grenzen. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, eine ruhige Liebe ist für mich auf gar keinen Fall weniger groß. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass die Liebesgeschichte von Doris und ihrem Mann unter extremen Umständen gewachsen ist. Und ich glaube, dass halt extreme Umstände auch extreme Gefühle hervorrufen und extreme Entscheidungen, einen extreme Entscheidungen treffen lassen. Und ich glaube aber, wenn es wirklich Seelenverwandte sind, und davon ist sie ja überzeugt, dann wäre die Liebe auch so groß geworden, hätte es keine extremen Umstände gegeben. Ich glaube eher, dann war die Liebe so groß, dass sie die extremen Umstände überwunden hat. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Zeit und auch im Zweiten Weltkrieg und so weiter viele Liebesgeschichten gab, die unter extremen Umständen entstanden sind, die es aber nie bis ganz ans Ende geschafft haben, einfach weil sie eben doch keine Seelenverwandten waren und es eben doch nicht die große Liebe war. Und ich glaube, es gibt heute auch die große Liebe und die tollen Liebesgeschichten, aber zumindest bei uns hier in Deutschland eben oftmals nicht die dramatischen Umstände, die so eine Geschichte dann filmreif machen, sag ich mal.
Muss ja auch nicht sein.
Muss ja auch nicht sein, genau.
Du hast jetzt aber gerade schon gesagt, es gibt ja auch die große Liebe und du bist zwar am Anfang direkt zu einer nächsten Frage übergesprungen, was verhindert hat, dass ich eigentlich eine Gegenfrage stellen wollte. Und zwar würde ich von dir auch gerne wissen, ob du an Seelenverwandtschaft oder an die große Liebe eigentlich glaubst.
Ja, stimmt. Stimmt, darauf habe ich ja noch gar nicht geantwortet. Ja, also ich glaube auf jeden Fall auch an Seelenverwandtschaft. Ich würde dir auf jeden Fall zustimmen zu sagen, es gibt nicht nur die eine verwandte Seele auf der Welt. Das wäre auch wirklich sehr traurig, weil gerade wenn der Partner zum Beispiel stirbt,
Das wäre
wirklich furchtbar. Ich finde, man kann auch nach so einem großen Verlust oder allgemein, man kann wieder die Liebe finden, man kann auch wieder glücklich werden. Und man darf das auf keinen Fall einander gegenüberstellen oder irgendwie abwägen und sagen, wen habe ich jetzt mehr geliebt, weil...
Man liebt auch oft dann anders.
Man liebt anders, genau. Man verändert sich ja auch. Man hat sich dann durch den Verlust, egal ob es jetzt durch Tod oder durch Trennung war, auch verändert. Und natürlich ist die Liebe dann anders, aber deswegen ist sie nicht weniger wert. Und gerade wenn sie dann vielleicht deutlich weniger dramatisch ist als die erste Liebe, ist sie vielleicht gerade deswegen dann auch noch schöner und friedlicher sozusagen. Wir haben ja am Anfang in unserer ersten Folge ja auch gesagt, was bedeutet Liebe für uns, und eigentlich bedeutet Liebe für uns Frieden.
Genau, daran habe ich nämlich auch gedacht.
Ja, genau, deswegen, ich glaube auf jeden Fall an Seelenverwandtschaft. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, dass Seelenverwandtschaft eine Grundlage für etwas bietet, aber ich glaube, dass es trotzdem ganz wichtig ist, dass man an der Beziehung arbeitet und dass Seelenverwandtschaft nicht bedeutet, dass der Liebe ein Selbstläufer ist und die Beziehung.
Also auf gar keinen Fall. Ich würde auch sagen, Liebe, egal wie groß die Liebe ist, egal wie gut alles passt, Liebe bzw. Beziehung dann ist nie ein Selbstläufer. Es ist einfach immer Arbeit. Man muss sich von den Gedanken einfach, das hört sich jetzt total unromantisch an, so meine ich das jetzt, so meine ich das jetzt eigentlich nicht, aber man muss einfach sich bewusst sein, dass in eine Beziehung immer Arbeit gesteckt werden muss und dass es mal anstrengend ist und mal schwer und mal nicht so schön und dass man da einfach so sich durcharbeiten muss quasi. Es wird nie permanent von alleine immer laufen.
Ja, würdest du sagen, solche Geschichten wie von Doris, wenn du die auch mal gehört hast oder einen Film gesehen hast früher, als Kind oder als Teenager, haben in dir auch irgendwo unrealistische Erwartungen an die Liebe geweckt?
Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht, weil ich würde sagen, ich habe mich relativ, also für mich war das früh mit 16 so quasi in meinen ersten Freund, also da sind wir zusammengekommen, das ist ja sehr jung. Also man ist jetzt kein Kind mehr, aber schon noch echt jugendlich. Und dadurch habe ich, also ich habe mich auch nie so wirklich verglichen oder meine Liebe mit so auch Filmen oder irgendwas anderem Unrealistischem oder vielleicht Unrealistischem verglichen. Wenn man jetzt auf die Geschichte von Doris mal schaut, finde ich, das weckt es eigentlich keine unrealistischen Erwartungen, sondern ich finde es einfach, ich muss das ja nicht auf mich projizieren, ich finde es einfach schön, dass das so passiert ist, und ich finde auch solche Geschichten einfach schön, und eigentlich im Gegenteil, weckt es eher so Hoffnung, weil ich mir so denke, ja, sowas gibt's eigentlich immer und überall, und man kann nie wissen, was so kommt, und deshalb finde ich das eigentlich ja eher einfach schön.
Also ich würde sagen, es hat mich definitiv beeinflusst. Aber ich würde sagen, ich war sowieso als Teenager, ich war extrem verträumt. Und ich würde sagen, ich habe definitiv als Teenager gedacht, mir würde sowas mal passieren. So eine richtig große dramatische Liebe.
Echt?
Ja, ganz sicher habe ich das gedacht. Und auch da muss ich sagen, ich glaube, das hat mir geschadet, weil bei meinem Ex-Freund, das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber muss man auch dazu sagen, dass er ja einen türkischen Migrationshintergrund hatte und seine Eltern nicht wussten, dass es mich gibt, und zwar während unserer gesamten Beziehung.
Und die das, über mehrere Jahre ging.
Das muss man vielleicht dazu sagen. Und das hat in mir schon extrem so ein Wir gegen den Rest der Welt Gefühl ausgelöst und so diesen Willen.
Im positiven Sinn jetzt?
Ja, also es hat mich, ja, irgendwo schon im positiven Sinne, erstmal zumindest.
Weil ich finde es total verletzend,
ja,
ehrlich gesagt,
es ist,
wenn man einfach seiner Familie nicht sagt, dass
voll,
es das gibt.
Das ist total verletzend, aber ich habe halt immer gedacht, er ist ja derjenige, der die Konsequenzen tragen muss, wenn die mich nicht akzeptieren. Und deswegen meine ich aber auch, es hat mir geschadet, weil ich würde sagen, ich habe super lang das auch irgendwie akzeptiert und halt irgendwie gedacht, ja, und das war übrigens ein Narrativ, das hat er auch sehr oft aufgegriffen. Er hat sehr oft gesagt, er würde gerne, aber er kann nicht, deswegen und deswegen. Und zum Beispiel gab es da mal eine Situation, da habe ich meinen Geburtstag allein verbracht, weil er war irgendwie, er hatte ursprünglich versprochen zu kommen, aber dann musste er irgendwie zu Verwandten besuchen, und er kann ja schlecht sagen, oh, ich habe da übrigens seit ein paar Jahren eine Freundin, die eigentlich da auf mich wartet. Und es war eigentlich der Moment, wo ich eigentlich gewusst hätte, Da ist kein Wir gegen den Rest der Welt.
Das wäre genau der Moment gewesen, wo du dir hättest sagen müssen, ich glaube, du spinnst.
Genau, absolut. Und deswegen, ich habe mir das aber so lange schön geredet mit diesem Narrativ.
Auch da an deinem Geburtstag?
Nee, da nicht mehr. Da war es vorbei.
Also, was hast du dann gedacht an dem Tag?
Ja, ich war extrem resigniert zu diesem Zeitpunkt, weil ich wusste da einfach schon, es wird sich niemals was ändern, niemals. Wir waren dann noch ungefähr ein halbes Jahr zusammen und dann war es endgültig vorbei. Und aber bis dahin habe ich mir es ganz lange eingeredet. Und es war eben, wie gesagt, ein Narrativ, das er mitgetragen hat. Das hat er auch immer wieder...
Genau, für ihn.
Genau, sehr einfach für ihn. Er hat es immer wieder gesagt, er würde gerne, aber kann aus dem und dem Grund nicht. Dann konnte er da mal irgendwie nicht, weil er musste seinen Wehrdienst verschieben. Und irgendwas war immer wichtig. Und irgendwas, er war immer irgendwie welchen Verpflichtungen ausgesetzt. Und deswegen würde ich sagen, dieser Gedanke und der, mit dem ich so aufgewachsen bin, an diese große Liebe, die alle Widerstände, irgendwie alle Hindernisse überkommt, hat mir extrem geschadet in dieser Situation.
Das ist eigentlich sehr, ja, das ist sehr, sehr schade. Also so, das ist natürlich was es eben nicht auslösen soll. Aber auch das hast du ja irgendwie, du weißt es ja jetzt, sagen wir
so. Ich sag mal so, ich habe die richtigen Lehren draus gezogen. Und das wird mir heute nie wieder passieren.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube da, ich würde mal so sagen, ich glaube dann, auch wie du dich so beschreibst, so als du jünger warst und so im Teenageralter, würde ich sagen, warst du so verträumter als ich. Glaube ich, bin da rationaler. Also ich bin dann oft sehr so, ja, also nee, das ist ja Blödsinn und das gibt's einfach nicht. Aber heute würde ich sagen, wärst du dann vielleicht sogar abgeklärter beziehungsweise standhafter in deinen Positionen, die du dann besser einhalten könntest. Und ich bin dann, ich schaffe das dann nicht so gut, wenn ich emotional involviert bin. Ich glaube, das hat dir schon viel gebracht.
Ja, genau. Wir haben nämlich ja in unserer ersten Folge erzählt, wer hier Single ist und wer vergeben ist. Und als die Folge on air gegangen ist, da war das schon gar nicht mehr aktuell.
So schnell kann es gehen.
Also ich würde sagen, bei meinem neuen Freund und mir ist das, habe ich sozusagen die ganzen richtigen Lehren draus gezogen, ich habe sozusagen alles umgesetzt, was ich in der alten Beziehung gelernt habe, auf die harte Tour sozusagen. Da lief alles sehr einfach. Und man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob du das auf Social Media immer wieder siehst, ein Mensch hat drei große Lieben im Leben. Die erste Liebe,
sehr oft.
Die schwierige Liebe und dann die große.
Glaubst du daran, an dieses Dreier?
Ich glaube daran, tatsächlich.
Weil ich frage mich mittlerweile auch, vielleicht ist da echt was dran.
Ja, gell, ich glaube das nämlich auch. Ich glaube, bei mir war meine erste Liebe meine schwierige Liebe. Und jetzt bei meinem neuen Freund war alles sehr einfach. Also ich habe noch nie eine Dating-Phase gehabt, wo ich mich so sicher gefühlt habe und wo irgendwie keine Fragen offen geblieben sind. Also es war irgendwie, er hat sehr klar kommuniziert, was er fühlt und ich auch. Und das war etwas, das hätte ich früher niemals gekonnt. Aber ich bin da mittlerweile erwachsen genug und habe genug gelernt, dass ich das konnte.
Man hat auch nichts zu verlieren.
Eigentlich. Man hat nichts zu verlieren, genau. Also früher war das mir auch, ich habe immer Angst gehabt, Gefühle zu zeigen oder auch die Erste zu sein, die Gefühle zeigt, weil ich immer Angst hatte, das wird nicht erwidert und es wird dann irgendwie komisch und peinlich und so weiter. Was ja total schwachsinnig ist. Und da habe ich sozusagen das erste Mal richtig anwenden können, was ich in meinem Reifungsprozess seit der Trennung alles gelernt habe sozusagen.
Endlich Theorie in Praxis.
Genau, quasi, ja. Und es war halt so, weil ich habe immer diese Geschichten gehört von Leuten, die nach einer schweren Beziehung plötzlich die große Liebe finden. Und dann, wenn sie gar nicht danach gesucht haben. Und ich war nach der Trennung echt eine ganze Weile Single, das weißt du auch. Und das kam immer nie und ich dachte immer, sowas passiert mir nicht und so. Und dann ist es halt urplötzlich passiert.
Das hätte ich jetzt auch noch gefragt, hast du damit gerechnet?
Nein, ich habe gar nicht damit gerechnet. Also ich hatte tatsächlich mir dann schon vorgenommen, ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr 2,5 Jahre Single, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt in dem Jahr wieder anfangen zu daten. Davor habe ich es überhaupt nicht gemacht.
Das wollte ich auch noch anfügen. Man muss sagen, dass Theresa sich da konsequent von allem ferngehalten hat und ich das sehr bewundere und ich auch glaube, das ist deinem Seelenfrieden und so deiner ja, deine Ruhe in dir selbst sehr gut getan hat, ja.
Ja, das hat mir extrem gut getan. Das war wirklich nötig. Ich wollte mir halt nicht neuen Ballast aufladen und ich wollte nicht erneut verletzt werden, sondern ich wollte in den Jahren, in der ich in der Beziehung war, war genug passiert, was wirklich lang gebraucht hat, um aufgearbeitet zu werden. Und ich wollte, dass mir das nie wieder passiert. Und ich war sozusagen in den, vielleicht, ich habe nicht damit gerechnet, aber vielleicht war nach diesen 2,5 Jahren wirklich der Punkt, wo ich dann auch bereit dafür war. Und je nachdem, ob man an sowas glaubt, würde ich sagen, das Universum hat dann den, hat das Timing gesehen und hat gesagt, hier,
jetzt. Jetzt genau. Ist ein guter Zeitpunkt.
Genau, ob das so war, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, als es dann passiert ist, auch unerwartet, war ich auf jeden Fall bereit. Also da war dann auch, ich weiß noch, wir hatten am Anfang drüber geredet, ich hatte so ein bisschen Schiss, auch vor unserem ersten Date und so. Aber nachdem das erste Date passiert ist, war dann nichts mehr. Da war keine Angst mehr und da war auch keine Fragen und keine Zweifel. Und ich würde halt sagen, gerade weil wir es mit der Theorie hatten von der dramatischen und der friedlichen Liebe, das läuft bei uns alles sehr friedlich, aber es fühlt sich sehr viel echter an. Mit dieser Folge endet leider auch schon die erste Staffel der Liebesstimme. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns bis hierher begleitet habt. Und ich würde euch empfehlen, am besten unseren Newsletter zu abonnieren. Da erfahrt ihr es nämlich zuallererst, sobald es Neuigkeiten gibt. Wenn ihr gerne eure Liebesgeschichte mit uns teilen wollt, dann schreibt uns sehr gerne. Alle Infos zum Newsletter und unsere Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Doris Geschichte nochmal nachlesen wollt, dann schaut auch gerne auf stimme.de/liebe vorbei. Da findet ihr außerdem alle anderen Artikel begleitend zu unserem Podcast. Wenn ihr noch kein Digital-Abo habt, dann findet ihr unter stimme.de/liebesglück ein Angebot, mit dem ihr 3 Monate lang Stimme Plus für nur 1 Euro erhaltet. Die Infos sind auch hier nochmal in den Shownotes. Und jetzt zum Abschluss, weil es so schön war, ein paar Outtakes von unseren Aufnahmen von Staffel 1. Habt einen schönen Tag und bis bald.
Podcast oder Hörbuch?
Ich mache voll gerne während dem Duschen irgendwie einen Podcast rein. Der kann so nebenher laufen. Aber wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, wirklich was Krasses mache, wenn ich spazieren gehe oder so.
Krass.
Und entsprechend situationsabhängig würde ich es hören. Also wenn ich irgendwie so entspannt auf der Couch sitze und, keine Ahnung, ein Mandala mal, was denn vorkommt,
dann... Es war jetzt sehr random. Mandala macht, bist du ein Kindergartenkind? Oder was?
Mandala.
Oh Mann.
Okay. Okay, vielleicht, warte, warst du fertig?
Ja, ich glaube, man kann das auch schon so lassen.
Okay, weil dann gehen wir vielleicht einfach zur nächsten Frage, sonst fangen wir uns nie wieder. Ich habe auch eine Intuition, auf die ich mich, glaube ich, gut verlassen kann, auch wenn ich erstmal lernen musste, dass ich mich auf sie verlassen kann, weil es bei mir schon oft so war, dass ich dagegen und mit meinem Kopf entschieden habe und ich war was.
Ich weiß es nicht. Ich muss einfach lachen.
Du hast nichts gesagt, mir ist nichts aufgefallen.
Das tut mir leid.
Das ist jetzt voll blöd, weil...
Wir müssen es einfach durchziehen jetzt.
Ja, das sind noch 3 Fragen.
Ja.
Okay, warte mal, wo soll ich jetzt mal ansetzen?
Da müssen Sie eher erstmal auslachen lassen. Ich weiß nicht, was witzig war.
Aber nichts eigentlich, ich weiß auch nicht.
Das Leben.
Ja, das
also,
du musst es lernen, dich auf deinen Bauch, dass du dich
genau,
auf deinen Bauch
aber,
verlassen
am besten fange ich da nochmal an. Auch wenn ich, aber jetzt nochmal lachen.
Nee. Ich will... Keine Sorge.
Okay. Also auch wenn ich erstmal lernen musste. Das ist so bescheuert.
Was musstest du denn erstmal lernen?
Viel!
Yes. Viel Spaß beim Schneiden.
Schönes Wochenende!
Vielen Dank an unseren Sponsor Juwelier Sandkühler dafür, dass er diese Folge möglich gemacht hat.